Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Schriftstellerin Nadire Biskin ist Mitte 30, als Kind türkischer Eltern im Wedding geboren. Und dieser Berliner Bezirk spielt schon in etlichen früheren Texten von ihr eine soziale Rolle, auch jetzt in ihrem ersten Roman, wo Husur lebt. Die Heldin, angehende Lehrerin mit viel Wut im Bauch. Ein Spiegel für mein Gegenüber, so heißt das Buch. Und Nadire Biskin ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir lernen Husur nicht im Wedding, sondern in Bucak kennen, ein Ort in der Türkei, in der Nähe von Antalya. Dort bei Verwandten ist Husur im Zwangsurlaub, weil sie in Berlin suspendiert wurde als Lehramtsreferendarin. Was ist passiert, Frau Biskin?
Ja, Husur ist, wie Sie sagen, Lehramtsreferendarin und sie bekommt Kommentare im Lehrerzimmer zu hören, manchmal auch gut gemeinte Kommentare, aber irgendwann wird ihr das zu viel. Das hängt natürlich auch mit ihrer Vorgeschichte zusammen, dass sie unbedingt dazugehören möchte und das passiert aber nicht so richtig. Es wird auch ständig eigentlich über sie entschieden, wer sie ist, was sie ist. Und und dann setzt sie sich eines Tages ein Kopftuch auf und provoziert im Lehrerzimmer.
Sie beziehen sich hier auch auf einen viel diskutierten Streit in Berlin, den Kopftuchstreit. Im Sommer 2020 gab es dazu ein Urteil, wonach das Tragen des Kopftuchs einer muslimischen Lehrerin nicht verboten werden kann, mit dem Hinweis auf das Berliner Neutralitätsgesetz. Und Sie, Frau Biskin, Sie arbeiten ja selbst auch als Lehrerin. Waren Sie auch davon betroffen in Ihrem Beruf und war das jetzt auch ein Motiv jetzt für Ihren Roman?
Ich bin nicht direkt betroffen, aber indirekt sind, glaube ich, alle Frauen betroffen, weil es am Ende darum geht, wer wie auszusehen hat und wie man sich Neutralität vorstellt. Also würde ich mit einer Jack-Wolfskin-Jacke vorne stehen, ist es auch Teil meines Habitus und damit bin ich auch nicht mehr neutral, genau wie beim Kopftuch. Ich bin aber auch die Tochter einer kopftuchtragenden Frau und damit habe ich dann doch meine Erfahrung auch mit dem Kopftuch in der Öffentlichkeit gemacht. Gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, wie das eigentlich zustande kommt, dass es diesen enormen Lehrermangel gibt und man so viele Quereinsteiger nimmt, aber dieses Tuch einfach alles verhindert.
Nun ist dieser Eklat in Husur dadurch verursacht, im Grunde aber nur das Ventil für ungeheuer viel angestaute Wut, ne? Dass sie als Deutsche immer noch nicht dazugehört, immer noch auf die türkische Herkunft reduziert wird, immer noch auf die ewig selben Ressentiments trifft und das seit ihrer Kindheit. Und sie schildern das sehr eindrücklich in einer Szene im Supermarkt, wo Husur mit ihrer Mutter einkauft, die von der Kassiererin nicht gegrüßt wird, die deutsche Kundin dahinter aber schon. Und dann heißt es, das habe ich mir extra rausgeschrieben, zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Husur bewusst, dass zwischen den Frauen ihrer Familie und der blonden großen Kundin Niemandsland lag. Etwas Trennendes, über das man niemals laut sprach, obwohl es immer da war. Es ging um sichtbare Unterschiede zwischen zwei Welten, um Kleidung, Sprache und Aussehen und um Unsichtbares. Was ist das, dieses Unsichtbare?
Das Unsichtbare ist natürlich nie so einfach zu benennen wie das Sichtbare. Aber es geht darum, dass natürlich dort auch eine Kategorie aufgemacht wird. Das wird ja auch gesagt, also zum Beispiel die Anzahl der Schuljahre können wir nehmen. Aber wenn es zwei deutsche Frauen wären, dann würde da nicht so eine Kategorie aufgemacht werden. Gleichzeitig spielt natürlich auch Bildung eine Rolle. Also wenn wir über Herkunft sprechen, über die Herkunft von Husur und den Frauen in ihrer Familie, dann sprechen wir in zweierlei Hinsicht über die Herkunft. Zum einen über diese Migrationsgeschichte, die geografisch aber ist, aber auch gleichzeitig um die soziale Herkunft. All das ist eben enthalten in ganz kleinen Nuancen, wie wir uns gegenseitig heutzutage, sagt man, erlesen. Und lesen ist interpretieren. Und genau das passiert, wenn wir uns natürlich begegnen, noch in einer sehr alltäglichen Szene im Supermarkt.
Wichtig für diesen Klassenunterschied, so wie Sie ihn beschreiben, ist aber auch der Ort, eben der Berliner Wedding, Arbeiterbezirk, sowie Neukölln. Nicht schick. Sie, Frau Biskin, sind in dieser Gegend schon öfter literarisch unterwegs gewesen. Was bedeutet dieses Viertel für Sie?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist eigentlich war das quasi ein neutraler Ort auf eine gewisse Art und Weise eine ganz lange Zeit, weil es eben der Ort ist, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich mich viel aufgehalten habe. Und als natürlich Kind, was eher in prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, bin ich auch nicht da oft und weit rausgekommen. Aber mittlerweile habe ich natürlich auch einen anderen Blick. Es ist für mich auch irgendwo ein Schatz fürs Schreiben, dort leben zu können, die Entwicklungen sehen zu können. Und das alles inspiriert mich eigentlich sehr, sehr viel zu schreiben.
Ich meine, Ihre Huser ist da ja im ständigen Zwiespalt. Ne? Ja. Eigentlich will sie da weg vom Rand eben in die Mitte der Gesellschaft. Aber örtlich wäre Berlin Mitte mit seinem alternativ wohlhabenden Schickimicki 1000-Euro-Kinderwagen-Ambiente überhaupt nicht ihr Ziel. Wo will sie eigentlich sein?
Ich glaube, es ist ihr völlig egal, wo sie sein möchte. Sie möchte wie die Kundin hinter ihrem Supermarkt begrüßt werden. Und selbst wenn sie in Mitte leben würde, würde sie ja feststellen, dass das nicht so aufgehen wird für sie. Und die Frau aus Mitte kann halt nach Wedding kommen und sie würde trotzdem besser behandelt werden. Und das ist natürlich ein Fluch, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Werbung, du darfst so bleiben, wie du willst, hören. Aber wenn Husur weiß, sie kann zwar so bleiben, aber das wird halt Konsequenzen haben. Das wird unangenehm werden, anstrengend werden. Und Husur ist ja dementsprechend auch eine anstrengende Person. Also sie ist nicht nur sympathisch, man verdreht ja manchmal die Augen und sagt, oh Mann, warum hast du sich jetzt so?
Ich meine, auf jeden Fall will sie aber nicht in Dahlem-Doof wohnen, wie sie den wohlsituierten Stadtrandbezirk nennt. Da wohnen die Eltern ihres Freundes Raphael. Das sind nette, aufgeschlossene, moderne Menschen, gar nicht hochnäsig. Dort wird Husur willkommen geheißen. Ja. Aber für sie stimmt im Grunde wieder nichts. Warum?
Ja, wie Sie hat schon gesagt, ich wollte keine Familie haben, die so eindeutig irgendwie rassistisch ist oder verschlossen ist oder bieder ist. Das findet man ja, glaube ich, auch in einer Stadt wie Berlin viel weniger als vielleicht woanders. Und trotzdem kommt eben diese Familie auch nicht aus ihrer Haut raus. Also sie haben ja auch ein Ziel, sie möchten offene Menschen sein, sie möchten transkulturelle Kompetenzen haben und trotzdem ist das eben nicht organisch gewachsen. Das ist eine Begegnung nach ganz vielen Jahren und vielleicht sind die schon mal im Supermarkt eben jemanden an der Kasse begegnet, aber sie hatten keine intensiven Beziehungen. Und dadurch wird es manchmal auch paternalistisch oder auch einordnend. Und Husur ist aber eben mittlerweile so weit, dass sie das durchblicken kann, dass sie da einfach kritischer ist und fordernder auch ist, wie man mit ihr umzugehen hat.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und wir sind im Gespräch mit Nadire Biskin über ihren Debütroman Ein Spiegel für mein Gegenüber. Wir waren vorhin bei der missglückten Begegnung der Heldin Husur mit den Eltern ihres Freundes. Und Husurs Verdruss hatte auch mit Hiba zu tun, der zweiten kleinen Hauptfigur des Romans, ein arabisches Mädchen, circa 10 Jahre alt, das Husur auf dem Berliner Flughafen förmlich zuläuft. Die Eltern sind irgendwohin verschwunden und nicht auffindbar. Husur nimmt Hiba kurzerhand zu sich. Der nächste Rattenschwanz an Problemen kommt natürlich. Was ist das für ein Motiv, Frau Biskin? Wofür steht Hiba?
Als ich angefangen habe, vor 4 Jahren zu schreiben, war eigentlich der Gedanke, dass ich über das schreibe, was mich beschäftigt. Und das war zum einen die Frage der Mutterschaft, die hier nicht biologisch sehr subtil thematisiert werden sollte, vor dem Hintergrund von Rassismus und Klassenaufstieg. Was aber auch gleichzeitig natürlich in dem Fall eine Frage der Solidarität ist. Weil wir haben ja alle irgendwie irgendwo ein Sticker mit Refugees Welcome zu stehen, aber wie weit geht eben diese Willkommenskultur? Und das war so die Hauptmotivation gewesen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch viele Geflüchtete mit syrischem Hintergrund in der Türkei und all die Begegnungen mit ihnen haben mir auch nochmal gezeigt, dass ich diese beiden Themen eben miteinander verbinden möchte und die Frage stellen möchte, wie verhalten sich eigentlich marginalisierte Menschen auch zueinander? Ist man empathischer, wenn man marginalisiert ist oder ist man vielleicht unempathischer, weil man nicht genug Ressourcen hat und wie sollte man sein?
Ich meine, damit ist Husur ja auch dann konfrontiert in ihrem Zwangsurlaub, wie, wenn sie sieht, wie sehr dort in der Türkei die arabischen Menschen, vor allem die syrischen Flüchtlinge, sozusagen marginalisiert und diskriminiert werden.
Ja, genau. Das hätte auch gar nicht anders sein können, sonst wäre Husur für mich auch nicht authentisch gewesen, sonst wäre sie selbstgerecht, wenn sie irgendwie in Deutschland ist und sagt, alles ist hier schrecklich und jetzt gehe ich in dieses romantisierte Herkunftsland der Eltern mit Ende 20 und sage, ja, hier scheint die Sonne und das Essen schmeckt gut. Das tut es auch, aber es gibt eben viel mehr. Sie sieht eben, dass es diese neuen Leute gibt und sie identifiziert sich sogar ein wenig mit ihnen, was nicht heißen soll, dass sie sich mit denen gleichsetzt, aber sie kann diesen Transfer leisten von dem einen Ort von Deutschland in die Türkei und damit ist natürlich auch irgendwie, wird deutlich, würde ich sagen, dass eben Orte Strukturen haben, die sich viel mehr ähneln, als man manchmal denkt.
Ihr Buch, Frau Biskin, liest sich zum einen schön, weil Husur bei allem Groll auch echt Humor hat und tolle und drollige Szenen wunderbar beschreibt. Und zugleich war es aber auch bedrückend für so einen Leser wie mich, alter weißer liberaler Gutmensch, würde ich jetzt mal sagen, der auch noch in Neukölln wohnt, wo es dort wunderbar findet und sich zudem freut, wenn er in den Nachrichten inzwischen die vielen ja nicht deutschstämmigen Politikerinnen und Politiker sieht, die erfolgreichen in der Wirtschaft und in der Kultur. Und mit Husur muss ich aber dann betröppelt denken, nichts, nichts, rein gar nichts hat sich geändert in diesem Deutschland und dem Blick auf alle, die nicht biodeutsch sind, in Anführungszeichen. Sehen Sie das auch so?
Das kann ich schwer vergleichen, glaube ich, weil ich eben Mitte 30 bin, also ich weiß nicht, was mein Vater als Kind hier erlebt hat oder was meine Großeltern alles hier erlebt haben. Es kann sein, dass sich etwas verändert hat, aber gemäß des Integrationsparadoxes kann es auch sein, dass man höhere Ansprüche hat. Das ist nicht höher als der durchschnittliche deutsche oder nur deutsche Anspruch an ein gutes Leben. Ja, und ich glaube auch, dass in einem Land wie Deutschland, was so fortschrittlich ist oder von sich behauptet, so fortschrittlich zu sein, was so wohlhabend übrigens auch ist, kann man auch etwas mehr erwarten. Und ich glaube auch, also der Schmerz, die Wunde, die Kritik ist das, was ja motiviert zu schreiben. Wenn alles schön wäre, warum sollte man dann schreiben? Mhm. Dann geht man raus und lächelt.
Es gibt noch eine Szene, auf die ich Sie gerne ansprechen möchte, Frau Biskin, im Lehrerzimmer, da sagt Husow dann irgendwann mal an einer Stelle, es gibt zig Bücher, wie man im Klassenzimmer überlebt, aber nicht, wie man im Lehrerzimmer überlebt. Hatten Sie auch solche Erfahrungen?
Nicht nur ich natürlich, es gibt ja viele andere Menschen. Das Lehrerzimmer ist ja nicht ein isolierter Raum in dem Sinne, da ist ja auch die Gesellschaft abgebildet. Und mittlerweile werden ja auch viele Lehrer mit Migrationshintergrund gesucht. Es gibt aber auch queere Lehrer und so weiter und so fort. Und natürlich hat man da auch manchmal seine Fragen und seine Herausforderungen. Es passiert aber tatsächlich im Konkreten auch natürlich mein Hintergrund. Ich bin türkisch, ich bin werde muslimisch gelesen und ich komme aus dem Wedding. Das sind ja drei Indikatoren für den sogenannten Brennpunkt. Und der Brennpunkt ist dann im Lehrerzimmer. Ja, und das kann dann mit der Berliner Schnauze natürlich auch nochmal heiter werden für alle Beteiligten.
Es gibt eine Widmung in Ihrem Buch, Frau Biskin, für Schülerinnen in Klammer NDH und angehende LehrerInnen. In Klammer NDH und für 65. Die Zahl, die steht für die frühere Bezirksnummerierung, yeah. Das Wedding, das weiß man als Berliner, der lange hier gelebt hat. NDH, mussten Sie uns erzählen, dass es nicht deutscher Herkunft heißt. Es ist so eine Widmung, die man auch lesen kann als eine Art Pädagogik, ja. Bitte lest dieses Buch. Für wen haben Sie es geschrieben? Ich habe zwischendurch immer gedacht, es ist eher ein Buch, ja, für uns Deutsche.
Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, für wen ich das geschrieben habe, weil mir diese Frage sehr oft gestellt wird. Und ich dachte dann erst, ich schreibe das für die, die es nicht lesen möchten oder die das Buch unangenehm finden würden. Und dann dachte ich, das ist total unemanzipiert, dass ich mich wieder auf diese Leute beziehe. Und ich widme es natürlich auch den angehenden Referendarinnen beispielsweise, weil es einfach, soweit ich weiß, gar nicht so viele Romane gibt, in dem eben diese Phase vorkommt. Also LehrerInnen ja, aber eben nicht angehende LehrerInnen. Und NDH, wie Sie sagen, steht für nicht deutsche Herkunft, beziehungsweise ja eigentlich offiziell nicht deutsche Herkunftssprache. Das ist eine Kategorie, die es in Berlin gibt. Ich weiß nicht, ob es sie zu meiner Schulzeit schon gab, aber es gibt sie, seit ich dieses Referendariat absolviert habe. Und wenn sie eben eine Rolle spielt im Schulsystem, wenn das aufgelistet ist, dann fand ich das intuitiv empowernd einfach, eben genau dieser Gruppe einen Roman zu widmen. Aber lesen dürfen den natürlich alle.
Vielen Dank, Frau Biskin, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Ihnen alles Gute und Ihrem Roman Ein Spiegel für mein Gegenüber von Nadire Biskin, jetzt bei dtv im Hardcover veröffentlicht. 176 Seiten kosten 20 €.